Hi, hier ist Isabel. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn Miku und ich sprechen in dieser Folge über die Themen Depression und Suizid. Als Hinterbliebene eines Suizids ist es mir total wichtig zu sagen, dass es Hilfsangebote gibt, die ihr bitte in Anspruch nehmt, wenn ihr suizidale Gedanken habt. Unter anderem gibt es die Telefonseelsorge, die 24 Stunden erreichbar ist, unter der 0800 111 0111. Die Nummer wie auch weitere Hilfsangebote packe ich in die Shownotes. Meine Figuren dürfen schlafen, mit wem sie wollen, und ihrer Identität und Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt. Ich eifere dem nach, dass die Realität die Kunst imitiert. Wäre hier nicht nur schön, es ist an der Zeit. Und diese Weisheit stammt von der Person, die mir gerade gegenüber sitzt. Und ich freue mich, dass du hier bist. Schriftstellerin Miku Sophie Kümmel. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total. Ich gebe immer so einen kleinen Zeitstempel an die Hörenden, weil es immer sein kann, dass der Schnitt später passiert und die Veröffentlichung später kommt. Wir sprechen heute am Donnerstag, den 25. Mai miteinander. Draußen scheint die Sonne und die Vögel sind auch sehr aktiv. Man hört das hier manchmal, wir haben so einen Baum im Hof. Ich hoffe, man hört es nicht zu oft. Wie ist dein Modus gerade? Ist der auch frühlingshaft?
Also ich war gerade noch auf Island und da ist noch Winter. Ich habe das erst dort realisiert, ehrlich gesagt. Ich war zwar schon das dritte Mal da, aber habe irgendwie gedacht, ja, aber Mai ist doch Mai. Also im Mai sind doch Sachen schon grün und so. Das war ein bisschen naiv. Und ich wurde dort auch aufgeklärt, dass es auf Island eigentlich sowieso nur zwei Jahreszeiten gibt, nämlich Winter und Sommer. Und das war eben noch Winter. Und einer unserer Guides meinte, no, it's a constant fall. Also es ist immer Herbst. Auf eine Art. Und dann kam ich zurück und war wirklich so, bin so abgetaucht ins Grüne und mag das schon sehr. Also das ist ja schon eine andere Stadt und ein anderes Gefühl. Mittlerweile kann ich das auch nochmal anders wahrnehmen, weil ich mittlerweile Fahrrad fahren kann. Mhm. Also ich bin 31, aber ich kann erst seit einem Jahr Fahrrad fahren. Deswegen ist das ganz aufregend. Und jetzt ist immer so, das ist das Wetter, wo ich mich jetzt auch wieder traue.
Herzlichen Glückwunsch, das ist ja super cool. Meine Mama hat damals auch mit 40 Jahren Fahrrad fahren gelernt, weil sie mich und meine Schwester dann alleinerziehend wurde und uns irgendwie nach A und B bringen musste.
Ja, stimmt. Da kann man alleinerziehend, kann man dann, muss man nur gucken, wo sie hinradeln und dass man sie einigermaßen eingeholt kriegt. Aber das ist dann...
Genau, wir hatten kein Auto und irgendwie musste man dann in einer kleinen Stadt vorankommen ohne Bus und Bahn. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Ich kenne dieses Gefühl der Freiheit mit dem Fahrrad gut.
Danke.
Und warst du dann, das klang jetzt so, als wärst du wirklich rein im Urlaub gewesen, oder ist das jetzt als Schriftstellerin dann direkt schon wieder eine Phase gewesen für Recherchen oder sogar schon zum Schreiben?
Also alles ist immer so ein bisschen Recherche, weil man ja alles so aufsaugt wie so ein Schwamm. Aber am besten, also generell das Beste ist eigentlich daran, wenn man frei hat, dass man die Chance hat, sich zu langweilen. Das ist fürs Kreativsein das Allerbeste, wenn man es nicht gelangweilt auf Island. Aber ich habe viele Dinge nicht gemacht, die ich im Alltag mache. Und das war sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt, seit ich meine Arbeitsstunden so ungefähr zusammenzähle, 2 Wochen lang 0 Arbeitsstunden irgendwie aufgeschrieben und realisiert, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Und gleichzeitig, genau, hat das eben, glaube ich, so Räume im Kopf auch viel freigemacht. Und als ich dann wiederkam, hatte ich irgendwie direkt so einen Einfall, so eine Epiphanie unter der Dusche. Aber wie das ist mit Einfällen unter der Dusche, man weiß immer noch nicht so genau, wie super die sind. Aber auf jeden Fall, genau, war das viel Schauen und ohne super konkreten oder super strengen Plan. Es ist aber tatsächlich, trage ich das schon ewig mit mir rum, dass ich da irgendwie nochmal was zu machen muss zu diesem Land. Aber
also Island ist auf jeden Fall ein Thema für dich.
Ja, das findet man auch noch in Auszügen, mein erster Versuch, einen Roman zu schreiben, der spielte dort.
Ah, okay.
Genau, das ist, also der ist sozusagen ein bisschen zu kurz auch, um so ein richtiger Roman zu sein irgendwie und nicht so ganz ausgereift, aber ich würde sagen, dass ich in dem Text super viel gelernt habe, so was Schreiben, Beschreibungen und auch zum Beispiel Dialoge schreiben betrifft. Und das habe ich damals bei so einem Wettbewerb eingereicht, aber es ist dann nicht dazu gekommen. Und der ist auch noch in der Schublade, der Stoff. Mittlerweile bin ich älter geworden und kann das nur noch als Material sehen. Aber irgendwie arbeitet es schon noch in mir so. Und das habe ich jetzt auch noch mal wieder gesehen, als ich wieder da war. man hat schon gemerkt natürlich, dass die Zeit vergeht, so dass immer mehr Leute dahin gereist sind zuletzt, dass plötzlich mehr Dinge abgesperrt sind, die früher nicht abgesperrt werden mussten.
Dank der Instagram-Touristen, die dann überall Fotos machen möchten.
Ja, leider. Außerdem ist natürlich da super spürbar irgendwie die Klimakatastrophe. Ne? Also es gibt dort Gletscher, die jeden Tag einen Meter schrumpfen. Also so die schmaler sind, die breiteren wohl langsamer, aber die schmalen Gletscher rutschen immer weiter zurück sozusagen und es fließt so weg.
Konntest du das sehen dann, als du dort warst?
Ja, also das war schon merklich anders. Tatsächlich hat mir dann auch eine Freundin geschrieben, die so ein Foto sah. Was, das ist dieser Gletschersee, der sah vor 5 Jahren noch ganz anders aus. Das war schon heftig, das zu sehen. Man merkt da schon an vielen Ecken und Enden, wie sich die Welt so verändert. Also ich habe da die ganze Zeit nicht mit Bargeld bezahlt. Ich habe das erste Mal im Ausland keine fremde Währung in der Tasche gehabt.
Ah, okay.
Alles mit Karte und
das ist ja ein großer Kontrast hier zu Berlin, muss man sagen, weil hier ja noch ganz oft in den Restaurants und Bars immer only cash angezeigt wird.
Ja, genau. Also und du hattest überall Handyempfang und so und die Fälle schwammen halt so ein bisschen weg und ja, also das war, genau, es ist immer eine bittersüße Erfahrung, da zu sein. Es ist sowieso nicht, also es wird ja gerne, glaube ich, gerade von Deutschen gerne auch so ein bisschen idealisiert. Aber es ist immer hässlich und schön. Und es ist immer irgendwie harmonisch und total hart, genau.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Stoff für eventuell ein neues Buch. Kann man, wie hieß der Titel? Also du hast gerade gesagt, man kann es in Auszügen noch finden. Wonach muss man suchen, wenn man interessiert ist?
Fellwechsel. Aber sucht es nicht. Lest lieber die Sachen, wo auch ein Verlag gesagt hat, ja, das machen wir.
Okay.
Würde ich empfehlen erstmal.
Du bist ja wahrscheinlich vergleichsweise jung Schriftstellerin jetzt mit dem Debütroman Kintsugi oder so erfolgreich geworden. Wann hast du das Schreiben für dich entdeckt?
Ja, also ich sage jetzt immer, dass eigentlich das als allererstes, bei vielen kam das Lesen zuerst. Bei mir würde ich sagen, kam das Spinnen zuerst. Ich fand immer am allerbesten als Kind daran, wenn man Filme geschaut hatte oder Bücher gelesen oder Geschichten erzählt bekommen hatte, dass ich danach weiter grübeln konnte, wie es weitergeht. Also eigentlich war immer selber das Überlegen und irgendwie so eine Geschichte oder eine Figur an die Hand gegeben zu bekommen und dann selbst damit im Kopf irgendwas Wildes zu machen, war immer der größte Spaß für mich. Für meine 10 Jahre älteren Schwestern weniger, die sich das dann nämlich gerne in den Sommerferien anhören mussten, morgens um 7, ich war 4 und die waren 15. Mhm. Da will man morgens um 7 in den Sommerferien was anderes machen, als sich anhören, wie die 4-jährige Schwester eine Geschichte erzählt. Aber ich habe ihnen dann so Ohren abgekaut. Da gibt es auch noch irgendwie sehr lebhafte Anekdoten von und auch noch Bildmaterial, wie ich so daneben liege. Bla, bla, bla. Und meine Schwester so eigentlich dabei ist, wieder wegzunicken. Und dann habe ich irgendwann schreiben gelernt. Ich habe aber nicht immer die ganze Zeit wahnsinnig viel geschrieben. Geträumt aber eben immer viel, also und so gesponnen und sowas. Und dann hat mich das aber schon immer begleitet. Als Teenager habe ich selber viel in so Textrollenspielen im Internet geschrieben, wirklich mit FreundInnen.
Das kommt auch in Triskele.
Genau, ja, dem habe ich ein Denkmal gesetzt im letzten Roman. Einer meiner besten Freunde, der witzigerweise bei dir um die Ecke wohnt, den habe ich darüber kennengelernt, vor 15 Jahren. Mhm. Bisschen mehr. Und wir haben nächtelang einfach durchgeschrieben. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und bin nie viel rausgegangen und mich hat die Dorfdisco nicht interessiert und so. Und dann war ich einfach immer wahnsinnig viel am Rechner und habe da geschrieben. Und letztens haben wir entdeckt, dass die Webseite, bei der wir früher Rollenspiele geschrieben haben, mittlerweile eine App hat.
Oh.
Und haben schon kollektiv festgestellt, dass wir niemals unser Abitur geschafft hätten, wenn wir schon Smartphones besessen hätten.
Weil ihr dann wahrscheinlich während der Schulzeit einfach geschrieben hättet.
Ja, absolut.
Also, kannst du einmal erklären, wie das so funktioniert, falls jetzt die Leute den Roman noch nicht gelesen haben? Weil da erfährt man eigentlich, wie es abläuft.
Ja, genau. Also es ist ganz frei. Es gibt die verschiedensten Settings. Man kann sich es am ehesten vorstellen wie ein klassisches altes Forum. Es ist also eigentlich eine Webseite, wo es wirklich hauptsächlich nur Text gibt, vielleicht noch ein bisschen Bildmaterial und man denkt sich eigentlich zusammen eine Geschichte aus. Oft gibt es irgendwie eine Vorgabe, so sieht unsere Welt aus. Das kann super fantasymäßig sein, das kann aber auch ein historisches Sujet oder was ganz anderes sein. Da ist man eigentlich nicht weiter festgelegt. Und dann kann man sich durch diese Welt bewegen, indem man sich eine Rolle schreibt und die dann durch diese Welt gehen lässt. Und man kann auch mehrere Rollen besetzen. Und dann setzt man da so Postings ab. Die können unterschiedlich lang sein. Bei uns damals war das sehr dialoglastig und kürzer. Einer meiner besten Freunde, der das immer noch extrem intensiv betreibt, der schreibt wirklich große Textbeiträge da. Und es geht immer darum, zusammen irgendwie eine Geschichte zu erzählen und sich so ein bisschen abzusprechen, aber sich auch wirklich einzulassen auf das, was die anderen Leute einem so an die Hand geben. Es geht viel darum, sich gegenseitig auch zu überraschen, Geheimnisse, die die Figur hat, mitzutragen und erst dann rauszulassen, wenn es irgendwie den größten Effekt hat. Also es ist schon so ein gegenseitiges Wirken. Und,
okay, also das Spinnen ist da im Kopf auch sehr groß, weil man eventuell schon weiterdenkt, was man vielleicht erst in 2 Wochen für eine Bombe platzen lässt.
Ja, quasi. Und du, das ist eben sehr, man kommt da sehr nah ran an die Figuren. Also ich habe da, glaube ich, wirklich gelernt, wie man sich so reinversetzt und wie man auch sehr ins Detail geht und genau beobachtet und vielleicht auch, wie so manchmal Dramaturgie funktionieren kann oder so. Aber es war vor allem natürlich eine Eskapade, ne? Also es war immer eine Möglichkeit, aus meinem Alltag mich rauszuschreiben und wirklich das irgendwie so zum Leben erstehen zu lassen. Und das war irgendwie mit dieser Art von Internet, dieses in Anführungszeichen Web 2.0, wo da kann man jetzt selbst ins Internet reinschreiben. In dieser Zeit war das irgendwie ja noch ein anderes Internet als heute. Und das hat so ganz viel Freiheit auf einmal gegeben, wenn man irgendwo in der Provinz rumhockte. Und die Erwachsenen verstanden das auch nicht so richtig, was man da machte. Und dadurch hatte man da auch echt seine Ruhe. Also so meine Eltern hatten davon, glaube ich, wirklich gar keine Ahnung, was ich da treibe. Die dachten, ich spiele halt irgendein Spiel oder...
Die Medienkompetenz war damals auch noch wirklich eine ganz andere bei den Eltern, weil das Internet ja so aufkam und niemand wusste eigentlich, wie man damit umgeht.
Genau, ja. Und ich war wirklich, also als Teenager war ich schon sehr tief drin, da habe ich auch echt meinen Rechner aufgeschraubt und irgendwelche Sachen und so. Das könnte ich jetzt heute alles, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ja, damals habe ich mich da schon viel mit beschäftigt, weil es halt so eine Tür in so eine andere Welt war irgendwie.
Ja, ich überlege immer, wann ich Leuten zum ersten Mal begegnet bin, wenn ich sie hier im Podcast sitzen habe. Wir sind uns das erste Mal persönlich begegnet. Entweder habe ich dich einmal gesehen bei einer Produktion, weil du unter anderem dieses Format, sag mal, du als Physiker bei Audible einen Podcast begleitest. Und da habe ich dich eventuell bei so einem Live-Event als Produzentin mal rumsitzen sehen.
Mhm. Da sitze ich wie die Soufflöse an der Seite und flüstere so mit, weil ich die Skripte mit vorbereite.
Genau. Ja. Und dann entweder dort, aber ich glaube fast bei einem anderen Event, es war wahrscheinlich so eine Sprecherparty oder so im Sommer, da sind wir uns, glaube ich, auf der Dachterrasse bei Audible. Also Audible ist für uns ein kleiner Punkt, wo wir uns immer mal wieder gekreuzt haben, weil ich da diesen Podcast Planet A moderiert habe, den du, glaube ich, auch mal lektoriert hast irgendwie. Ne? Und das muss, also unser erstes so richtiges Treffen muss so 2019 kurz vor der Veröffentlichung von Kintsugi gewesen sein. Und wenn ich da heute so drüber nachdenke, ist das ja eigentlich irre, dass du, das war doch ein Studentenjob am Anfang auch noch bei Audible, dann hast du studiert natürlich und du hast einen Roman geschrieben, der dann auch noch wahnsinnig groß rezipiert wurde. Du warst damals auf dieser Shortlist des Buchpreises 2019, hast auch noch Literaturpreise gewonnen. Wenn du da jetzt so zurückdenkst, das sind ja jetzt schon 3-4 Jahre, ist die Zeit so an dir vorbeigerauscht oder hast du das total intensiv auch erlebt und hast dann auch so richtig die ganzen Erinnerungen dran? Weil manchmal hört man ja dann so aus so einer Phase, die auch wirklich viel Druck ja irgendwie erzeugt, dass man gar nicht so richtig mitbekommen hat, was da alles passiert ist.
Ja, ich glaube, das war eine ganze Reihe von Phasen, die du jetzt sozusagen so angesprochen hast. Es war tatsächlich so, dass das Ende des Studiums bedeutet hat für mich, ich dachte lange, dass ich promovieren würde in Literaturwissenschaft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich lieber selber Bücher schreiben will, als nochmal 3 Jahre lang nachzudenken über die Bücher anderer Leute. Dann habe ich bei Audible angefangen und meine als studentische Hilfskraft sozusagen für mein letztes Studienjahr und meine Ansage im Bewerbungsgespräch war, also ich habe jetzt noch 1 Jahr Zeit und ich muss jetzt da was lernen, womit ich danach selbstständig sein kann. Oder freiberuflich arbeiten kann.
Damit du nicht in irgendein Unternehmen musst.
Mhm. Und genau, dann habe ich da 1 Jahr lang irgendwie gearbeitet. Und dann war das wirklich am Ende sehr, ist das alles so kulminiert. Ich war ja auch noch in New York. Also ich habe meine Masterarbeit in New York geschrieben.
Ah, okay.
Über Daniel Kehlmann, der da an der NYU damals gelehrt hat. Also über ein Buch von ihm, logischerweise nicht über ihn. Und da, ich habe immer schon nebenher geschrieben dann die ganze Zeit, aber da nie signifikant große Dinge veröffentlicht. Ich habe nie irgendeinen großen Wettbewerb gewonnen vorher. In Berlin gibt es ja eine große freie Literaturszene, aber die ist nicht unbedingt einfach oder es ist da nicht wahnsinnig leicht, wahnsinnig weit zu kommen. Also da muss man auch die richtigen Leute kennen und das, was man macht, muss auch irgendwie in den Zeitgeist passen. Und das war bei mir oft irgendwie nicht der Fall. Ich hatte nur so kleine Texte veröffentlicht vorher, hin und wieder mal in einem Magazin. Und dann hat mich das aber nicht losgelassen. Ich glaube ja eh, das ist auch der einzige Tipp oder einer der wenigen Tipps, die ich, glaube ich, so mitgeben kann fürs Schreiben und fürs künstlerisch Tätigsein, ist ja Sturheit. Mhm. Also wirklich nicht nachzugeben. Und ich habe auch im Studium schon ein paar Mal aufgehört mit dem Schreiben und dann kam das wieder so zu mir zurück, weil es mir leider einfach kitschigerweise besser geht, wenn ich das mache, als wenn ich das nicht mache. Weil ich, glaube ich, die Welt besser verstehen kann, wenn ich schreibe. Ich kann mir sonst nicht so viele Zitate merken, aber Joan Didion hat auch gesagt, sie begreift beim Schreiben. Und damit kann ich irgendwie was anfangen. Also, dass man das tut, um so Stück für Stück vielleicht so ein bisschen die Welt zu verstehen. Mhm. Und ich würde das noch ergänzen, um die Welt zu ertragen. Also to cope with existence eigentlich. Und deswegen habe ich das immer nebenher und immer weiter gemacht und habe das immer weiter versucht. Und dann habe ich Agenturen geschrieben und erst haben die Nein gesagt. Und dann kam ich mit einer anderen Idee und dann hat eine Agentin gesagt, okay, zeig mal. Und daraus ist dann dieser erste Roman geworden. Der war dann auch irgendwie schon so zwei Dritteln fertig. Ich hatte wirklich eine Agenda. Also vieles musste dann einfach schnell fertig werden. So. Die Masterarbeit musste halt in New York fertig werden. Das heißt, ich habe nachts in New York geschrieben, damit ich tagsüber was von der Stadt haben kann. Es gab da das Sundown Sunrise Café oder so bei uns um die Ecke. Und da konnte man 24 Stunden lang sitzen und entweder Kaffee, Getränke tagsüber oder nachts Cocktails trinken und mit seinem Laptop sitzen und niemanden hat es gestört.
Und saßt du da mit Cocktails nachts oder mit Kaffee, damit du wach bleiben kannst?
Ja, also erst mit Kaffee und dann irgendwann mit anderen Getränken, weil man auch sonst ja so ein Flattrinken da kriegt. So. Und dann habe ich das so durchgeheizt, wirklich. Ich habe zum Glück ein Thema bearbeitet, was ich schon sehr gut kannte. Und dann war das irgendwie, ich musste mich eben so over the edge drücken, so über die Kante hinwegkommen und habe das gemacht. Und mit dem Roman war das dann so, dass ich eben tagsüber gearbeitet habe. Also ich habe am Anfang ja auch wirklich sehr viele Podcast-Formate betreut gleich als Freiberuflerin, unter anderem für Audible. Mittlerweile ist es nur einer von vielen AuftraggeberInnen. Und da habe ich tatsächlich nur morgens und abends am Roman arbeiten können. Aber ich war irgendwie so determiniert. Ich wollte, dass das irgendwie, das musste auch irgendwie raus. Also das war auch einfach wichtig. Ja, und dann kam ja erst diese Phase, dass das dann irgendwie, dass das ein Verlag, ein großer Verlag gekauft hat. Und damit hat keiner gerechnet, dass das so durch die Decke geht, wie es durch die Decke geht. Das kann man auch nicht berechnen, sonst würden es ja alle die ganze Zeit machen. Und diese Phase war sehr surreal, weil ich viele Dinge hinter mir gelassen habe mit der Veröffentlichung dieses Buches, auch persönlich. Und mein ganzes Leben eine andere Richtung eingeschlagen hat. Mhm. Und ich habe mit ein paar KollegInnen gesprochen und das scheint beim Debütroman, das passiert vielleicht nicht jeder Person, aber für viele ist das, glaube ich, so eine Phase, wo man dann echt nochmal überprüft, okay, was gehört zu mir und was nicht und was ist jetzt, wo kämpfe ich mich da jetzt gerade raus auch mit diesem Text und wovon distanziere ich mich, was hole ich mir ran, was ist wichtig in meinem Leben und was weniger. Also das, alle meine Lebensumstände haben sich eigentlich verändert im Laufe dieses Jahres und also das kann ich vielleicht so weit andeuten, dass ich nach meiner Buchpremiere in Berlin, die fantastisch und schön war, auf dem Klunker Kranich in Neukölln, so eine
sehr auch eine
Dachterrasse tatsächlich.
Das so Motiv bisschen, unserer Folge hier.
Ja, na, allerdings eine sehr abgerupfte, wahnsinnig, zumindest mal früher Indie gewesene Dachterrasse, möchte ich dazu sagen.
Man muss über so einen Aufzug und so eine Parkgaragendach da irgendwie hin.
Genau. Aber von da kam ich wahnsinnig beseelt in ein leeres, kleines WG-Zimmer, wo ich auf einer Matratze geschlafen habe und da war so ein Karton neben mir und sonst nichts. Also es war eine unfassbare Zeit, weil sich alles verschoben hat und alles verändert. Und ich erinnere mich an sehr viele Details und gleichzeitig weiß ich, dass ich in dem Moment das kaum greifen konnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt schon gelernt, wenigstens hin und wieder zu merken, Moment, stopp mal kurz und einmal kurz wahrnehmen, was hier passiert und einmal kurz versuchen, das zu verstehen. Das habe ich damals schon gemacht. Und zum Glück habe ich aus der Zeit auch super viele fantastische Begegnungen mitgenommen und ganz viele Bekannte und auch wirklich Freunde gewonnen. Und die bleiben einem ja dann auch noch jetzt. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn diese Zeit irgendwie so intensiv und dann vorbeigegangen ist. Und dann kam ja der große Corona-Stopper Anfang 2020. Und alles stand sowieso erstmal still. Aber diese Friends, die sind immer noch da zum Beispiel, die ich gar nicht hätte, wenn nicht dieser Wahnsinn mit dem ersten Buch passiert wäre, zum Teil.
Ja, da hat sich das Leben dann echt so sehr stark gewandelt.
Ja.
In Kintsugi begleiten wir Lesenden oder Hörenden, ich bin mittlerweile so irgendwie, wie sagt man, nicht bilingual, also ich höre dual, ich höre
Bilektoral.
Audioral.
Ja, also wenn es das Wort nicht gibt, dann haben wir das jetzt erfunden.
Um das einfach zu sagen, ich lese und höre zeitgleich, mal so, je nachdem, wie ich die Zeit habe. Und Kintsugi ist auch wahnsinnig toll eingelesen, muss man sagen. Du sprichst da so ein paar Audiokommentare und ansonsten ist das fast wie so ein Hörspiel auch. Das Buch ist ja auch geprägt von Monologen, aber ab und an gibt es eben auch so theaterartige Szenen, die dann auch eingesprochen oder eben geschrieben sind. Und da begleitet man diese vier Protagonistinnen, einmal Raik und Max, ein schwules Paar, und eben diese Freunde des Paars, Tonio und die Tochter Pega. Und das ist ja so ein ganz besonderes Wochenende irgendwie für diese Leute, alle auf irgendeine Art. Ich will natürlich jetzt nicht so viel verraten, weil man soll es ja, wenn, dann lesen. Es liegt aber auch ganz viel Unausgesprochenes in der Luft. Und das ist ja schon ein interessantes Thema für eine junge Frau, jetzt zu sagen, ich porträtiere jetzt, sag ich mal, Erwachsene, wie auch immer man das dann definieren mag. Aber Männer, wo ich jetzt sage, die begleite ich jetzt. Das ist natürlich auch dann nochmal die Queerness, die da ein Faktor ist, die du ganz toll auf so eine, nicht so, wie man das oft kennt, diese stereotype Weise, die dann oft irgendwie so klischeehaft in Romanen dargestellt wird. Und was mir an deinen Büchern generell, auch an Triskele, so gefällt, ist, dass die sind auf eine Art leise. Und ich muss mich dem auch als Leserin erstmal annähern. Ich muss irgendwie erstmal mir Zeit nehmen, um die Figuren kennenzulernen. Und es braucht auch vielleicht ein bisschen, bis ich dann so die Perspektiven auch verstehe und auch in der Art, wie du es schreibst, dass man eben diese verschiedenen Perspektiven ja auch sieht. Ich finde das aber auch, so geht es mir ganz oft, wenn ich neue Räume betrete, in Gruppen lande, dass ich es immer wahnsinnig angenehm finde, eher mir die leiseren Menschen sozusagen zum Gespräch zu suchen, weil ich glaube, ich auch selber manchmal so bin, dass ich erstmal beobachte und analysiere, bevor ich einen Raum einnehme. Ich glaube, das würde ich anfangs nie tun. Und so hatte ich das Gefühl, dass es auch irgendwie mit deinen Büchern da so reinzukommen, in diese leisen Bücher, wo man dann so irgendwann auch eine tiefgründige Nähe aber doch bekommt. Geht dir das auch so beim Schreiben? Also wie erarbeitest du dir quasi diese Figuren? Oder ist das einfach so, dass das dein Stil ist und du schreibst eben einfach so?
Dieses Leise, meinst du?
Ja, dass man wirklich so beobachtend und analysierend, und es ist jetzt nicht laut mit einem Kracher, man weiß sofort, das ist jetzt der Konflikt dieser Figuren, sondern der erarbeitet sich ja natürlich auch. Du kommst nicht mit dem Brecheisen ja jetzt und machst einen Konflikt auf.
Ja, ich sage immer, ich schreibe Bücher, in denen nicht so viel passiert. Was nicht wie eine gute Werbung klingt, aber für mich ganz beruhigend ist, weil ich auch eigentlich, also mich macht so Plot eher nervös. Ich finde, wenn ich ein Buch umdrehe und es steht irgendwie was davon, dass irgendjemand mysteriös verschwindet und danach gesucht wird oder irgendein Rätsel, bin ich eigentlich schon genervt und habe schon keine Lust, weil ich glaube, dass mich Zustände und innere Bewegungen stärker interessieren, gerade für die Literatur. Also tatsächlich, gerade auch für das erste Buch, war ja für mich eine der Fragen, ist schon, was kann denn Text, was andere Medien nicht können, und was kann Literatur, was andere Künste in der Form vielleicht nicht können. Und diese inneren Monologe sind ja ein Weg, super tief reinzukommen in die Köpfe dieser Leute und deren Erinnerungen mitzunehmen und vor allem aber deren Perspektive aufeinander. Und das überlagert sich eben, ne? Man geht erstmal so einen halben Tag mit der ersten Person mit und glaubt ja erstmal alles, was der Max erzählt. Und dann hört man aber seinen Partner und merkt, Moment, da sind aber jetzt dann doch so Nuancen drin, die ganz anders scheinen. Und wenn sich das dann noch mit der Außenperspektive des besten Freundes und der Tochter dieses Freundes, die auch für das Paar wie eine Tochter so ein bisschen ist, wenn man das noch gegeneinander schaltet, dann merkt man eigentlich vor allem, dass die Vielfalt der Perspektiven so eine Art Kaleidoskop aufmacht. Und ich glaube, tatsächlich interessiert mich Wahrnehmung, weil ich glaube, dass man ganz schnell merkt, dass Wahrheiten so Instanzen sind oder so Entitäten sind, nach denen man suchen kann, aber die man nicht finden wird, sondern du wirst immer ein Wechselspiel aus Perspektiven haben. Und wenn du vier Leute fragst, wie funktioniert diese Beziehung oder wie war dieses Weihnachten, dann werden dir diese vier Leute vier verschiedene Geschichten erzählen. Und darum ging es mir dann und dafür interessiere ich mich. Eine ganz tolle Frau hat mal zu mir gesagt, sie findet, die Bücher sind wie Ghibli-Filme und das war für mich das größte Lob, wenn HörerInnen das vielleicht nicht sofort kennen. Das Studio Ghibli ist ein japanisches Filmstudio, die machen Zeichentrick. Hayao Miyazaki ist das Mastermind dahinter und jetzt kann man sagen, also Chihiros Reise ins Zauberland ist in Deutschland ziemlich bekannt, Mononoke ist hier ziemlich bekannt, Totoro kennt man vielleicht vor allem, wenn man kleine Kinder hat.
Bei Netflix kann man mittlerweile echt viel davon gucken.
Ja, genau, und da kann man jetzt sagen, was, aber da gibt es doch die ganze Zeit Zauberwesen und so, da passiert total viel. Ja, aber es gibt keinen Plot im engeren Sinne meistens. Also es gibt selten so eine klassische, wie wir das kennen, so drei Akte, bla bla, sondern ganz viele Dinge passieren einfach. Und es ist ganz viel auch Kontemplation und es ist viel Reflexionsraum und es geht ganz oft um innere Vorgänge, die einfach nur nach außen gestülpt worden sind sozusagen. Und ich glaube, das ist was mich schon begleitet, dass ich nicht klassisch ein absonderliches Ereignis und dann all hell breaks loose oder ja, der Held, die Heldin muss das und das erreichen, um irgendwie die Welt zu retten oder die eigene Welt zu retten oder sowas, das interessiert mich nicht so doll, sondern meistens habe ich irgendeine Frage am Anfang des Buches, oft sind es, glaube ich, mehrere, und dann finde ich irgendwie einen Weg, glaube ich, mit an dieser Frage rumzudenken.
Mhm. Und weißt du am Anfang schon, wie das Buch enden wird oder lässt du es sich auch ein bisschen entwickeln?
Ich weiß noch nicht immer, wie das Buch enden wird, witzigerweise habe ich, glaube ich, immer eher so ein Gefühl für den Text. Also beim ersten Buch war das noch deutlich ruhiger. Also das sollte noch viel mehr um Zartheiten gehen und um Brüchigkeit und um auch das Zelebrieren von sowas wie Brüchigkeit und Imperfektion. Und das war alles ein bisschen zurückgenommener. Und das zweite Buch, obwohl es, ich weiß, im Vergleich zu anderen AutorInnen vielleicht ruhiger wirkt, ist es für mich das Lauteste, was ich hier geschrieben habe. Das sollte ein rotes Buch sein. Es war klar, dass es um Furor gehen wird und um Tod und um Überleben und um Blut. Und deswegen habe ich immer eher so ein Gefühl und auch so ein ungefähres Gefühl, wie wahrscheinlich sich das Buch nach dem Lesen angefühlt haben wird, so ganz diffus. Und manchmal, witzigerweise, habe ich so einen einzelnen Satz, der dann oft wirklich auch der letzte Satz wird, von dem ich das gar nicht die ganze Zeit gedacht hätte. Aber der kommt manchmal schon relativ früh. Also das weiß ich bei Kintsugi auf jeden Fall noch. Bei Triskele ist er auf jeden Fall in den letzten 10% oder so ist er irgendwo untergekommen.
Das heißt, der begleitet dich dann so ein bisschen und dann entscheidest du irgendwann doch, das ist es. Das ist so in Richtung Ende.
Ja.
Bei Kintsugi ist ja schon der Titel eigentlich sehr deutlich, dass es um Brüche geht, wenn man das versteht mit dieser japanischen Kunst, die da eben durch Gold sozusagen wieder gekittet wird. War dir das auch von Anfang an klar, wie der Titel ist, oder hat sich das ergeben mit der Zeit?
Ja, tatsächlich würde ich, es ist natürlich jetzt auch alles, ich habe da schon viel drüber reflektiert, weil das wurde ich natürlich auch schon viel gefragt, aber ich würde tatsächlich sagen, dass eine der Ideen am Anfang war oder eine der Fragen, wenn man so gefühlt vor einem Scherbenhaufen steht im Leben, und dieser Scherbenhaufen, den kannst du jetzt metaphorisch sozusagen auffüllen, wie du möchtest, ne? Das kann ein Trauma sein, das kann ein Verlust sein, das kann ein Streit sein, etc. Wenn jedenfalls irgendwas zu Bruch gegangen ist, wovon du dachtest, dass es nie zerbrechen kann, wie macht man denn dann weiter, wenn man nicht aussteigt aus dem Leben, sondern sich entscheidet, weiterzumachen? Und dann ist mir diese Kintsugi-Reparaturmethode so zugespült worden, irgendwie übers Internet. Also ich habe eine große Japan-Affinität, immer schon seit meiner Kindheit. Das kommt so aus dieser Manga-Anime-Kiste. Ich bin da genauso diese erste Pokémon-Generation sozusagen. Aber mich hat das immer alles sehr, sehr interessiert und auch meine Lesebiografie ist viel davon geprägt. Aber als ich das irgendwie gesehen habe, hat das sofort was mit mir gemacht. Also so, es geht sozusagen um Porzellan, was zerbrochen ist und was man dann repariert. Und die Risse sind ja so goldverziert. Mittlerweile muss ich das nicht mehr groß erklären, weil die Leute das irgendwie kennen. Lana Del Rey hat auf ihrem aktuellen Album einen Song, der Kintsugi heißt.
Ich habe es deshalb auch gerade nur so angerissen in der Erklärung und dachte mir, ach ja, das wissen die Leute jetzt schon. Ja.
Genau, und das war aber für mich die perfekte Antwort. Also das war sozusagen für sowas wie eine Lebensauffassung, mit der Umgang mit Traumata, mit wie auch immer, war das die perfekte Metapher. Und dann kam ich da nicht dran vorbei. Und dann hatte ich auch früh das diffuse Gefühl, das soll dem Buch aber mehr wie so eine zweite Haut unterliegen. Also es soll jetzt nicht super plakativ in Japan spielen, bla bla. Sowieso viele Deutsche, die irgendwie schreiben über Bücher, die irgendwie in Japan spielen. Da gibt es auch echt viel Klischee und viel Käse. So. Sondern das sollte irgendwie so mitschwingen, das sollte drinstecken. Und deswegen ist einfach eine der Figuren, nämlich der Max, so ähnlich japanophil wie ich, noch ein bisschen anders vielleicht. Und dann kommt es auch motivisch vor, aber es ist vor allem so ein Grundgefühl. Und es gab, wir hatten eine Liste mit alternativen Titeln, weil natürlich eine Agentin und ein Verlag nicht unbedingt sofort sagen, ja super, auf jeden Fall dieses japanische Wort als Titel, was man nicht richtig aussprechen kann und wovon zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte.
Ja, man liest es und weiß, wie, wo ist die Betonung, fragt man sich.
Ja, du machst es sehr gut. Oh, danke. Meistens schön. Sagen die Leute Kintsugi. Es ist Kintsugi. Kin heißt Gold, Tsugi zusammensetzen. Ja. Zusammensetzen mit Gold. Aber wir haben alternative Titel ausprobiert und keiner war so kraftvoll. Und dann haben wir es dabei belassen. Und ich bin damit auch sehr zufrieden, weil dann war irgendwie die Fremdheit auch genau das, was, glaube ich, den Leuten manchmal auch im Gedächtnis geblieben ist.
Ich finde auch, dass der Titel total einprägsam ist. Du hast gerade gesagt, das ist eine Möglichkeit, wenn man nicht aus dem Leben aussteigt. Und in deinem zweiten Roman, Triskele, kann ich sagen, weil es ist von Anfang an klar, steigt jemand aus dem Leben aus? Und zwar begleiten wir da drei Schwestern, die übrig geblieben sind, weil sich die Mutter das Leben genommen hat. Das ist natürlich ein Thema, was mich sofort berührt, weil ich ja selber Hinterbliebene eines Suizids bin von meinem Papa. Und was ich hier sehr interessant finde, was ja total selten beobachtet wird und auch wahrscheinlich wesentlich seltener passiert, ist, dass eine Mutter sich entscheidet, aus dem Leben zu gehen. Du wolltest, hast du gesagt, da Rot, Blut, Furor. Wie ist dieses Thema zu dir gekommen? Warum hast du dich entschieden, sowas zu erzählen?
Also du hast ja schon gesagt, dass ich im ersten Buch viel über Männer geschrieben habe. Und auch so gut, dass eine ganze Menge Männer darauf reingefallen sind. aber ich wusste schon, wenn ich jetzt über Frauen schreibe, dann habe ich da den Anspruch, ein Spektrum zu haben von Leuten. Und dann hatte ich ziemlich früh die Idee, drei Schwestern zu haben, die vom Alter weit auseinander sind.
Ähnlich wie bei dir dann auch so ein bisschen, ne?
Ziemlich ähnlich. Ich habe zwei Schwestern, die sind 11 und 12 Jahre älter und ich bin eben die Jüngste. Und als ich das meiner Lektorin erzählt habe, ja, ich habe da so eine Idee, drei Schwestern und die sind weit auseinander, da sagte die sofort, ja, ja, super, ganz toll. Und ich dachte, okay, du brauchst jetzt nicht alles beklatschen, was ich dir sage. Das ist doch nur ein halber Satz. Aber irgendwie resonierte das gleich mit ihr. Und dann habe ich ein paar andere Sachen versucht und kehrte aber irgendwann zu dieser Idee zurück und dachte, diese drei Schwestern, die miteinander vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel zu tun haben, die führt wahrscheinlich der Verlust der gemeinsamen Mutter zusammen. Und dann war ziemlich schnell klar, dass es mich aber interessiert, einen bewussten Austritt aus dem Leben zu thematisieren. Ich wollte, glaube ich, grundsätzlich einfach übers Sterben und übers Überleben schreiben. Mhm. Und da war das für mich eigentlich, lag das irgendwie auf der Hand. Und gleichzeitig hatte ich großen Respekt davor. Ich habe mit dem Thema, so viel kann ich vielleicht sagen, auch Erfahrung. Meine Mutter ist aber alive and well. Hallo Mama, wenn du das hörst. Das ist nicht meine Familie, aber natürlich sind die Erfahrungen, die da drin stecken und die Gedanken, die drin stecken und so, das sind ja alles Sachen aus meinem Denkapparat. So, ne? Am ehesten würde ich sagen, dass alle Frauen, auch die Mutter und die Katze.
Stimmt, die Katze müssen wir auch erwähnen, die ist wirklich wichtig.
Die, ja, genau. Die alle auch einen Namen haben, der mit M anfängt, so wie Miku. Die sind alle von mir abgesplittert. Die sind alle ihre eigenen Figuren, aber die tragen alle Teile von mir und das war auch so ein bisschen die Idee. Und ich habe dann tatsächlich einfach realisiert, dass wenn ich über eine Mutter schreibe, die sich umgebracht hat, das macht sofort was auf, weil es in der Literaturgeschichte jedenfalls nicht so besonders viele Mütter gibt, die sich das Leben nehmen. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass Mütter, das ist ja auch im Schauspielerischen so, wenn du einmal eine Mutter gespielt hast, dann warst du jahrzehntelang eben die Mom. So, das ist dann die eine Rolle, die oft hauptsächlich diese Care- und Kümmerfunktionen dann irgendwie besetzt, die ihr zugeschrieben werden. Und für mein Dafürhalten wird dieser Rolle in was auch immer für Narrativen da auch viel Individualität abgesprochen auf eine Art, weil sie sehr stark darüber definiert wird. Und tatsächlich ist ja auch die erste Reaktion, wenn ich sage, ja, die Mutter der drei hat sich umgebracht und die jüngste Tochter ist 16 Jahre alt, dann reagierten sehr viele Leute mit, was, warum das denn, was ist denn mit den Kindern? Und das fand ich so interessant, weil ich nicht weiß, ob das bei männlichen Figuren auch immer so der Fall gewesen wäre. Und weil das am Ende dann auch im Buch eine starke Rolle gespielt hat, dass diese drei Frauen oder diese drei Menschen auch so auf ihre Mutter zurückschauen, so wie sie sie wahrgenommen haben. Und wir am Ende auch von dieser Mone so eine Vorstellung, so eine kaleidoskopartige bekommen, wer sie gewesen sein könnte. Und Weil mich hat auch mal eine Journalistin gefragt, so ganz irritiert, aber die ist doch gar nicht gescheitert. Und irgendwie hatte die angenommen, dass die sich umbringt, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie ist gescheitert. Aber darum geht es ja nicht. Also es wird ja auch nach und nach aufgedröselt, wie Mone da hingekommen ist und wie sie sich dorthin bewegt hat und warum das irgendwie auch niemanden so richtig überrascht, der ihr nahe gestanden hat. Und für mein Dafürhalten wird sie eigentlich eher zelebriert, ja auch in den Dingen, nicht nur in den Dingen, wo sie vielleicht ihre Rolle nicht ganz erfüllt hat, weil sie damit gerungen hat, sondern auch die Momente, wo sie diese drei Menschen total geprägt hat. Ja. Und ja, trotzdem am Ende der Mittelpunkt dieser Triskele ist, wieder ein schwieriges Wort als Titel. Es ist, wenn ihr das googelt, genau wie bei Kintsugi hilft bei meinen Titeln oft, das zu googeln. Die Triskele ist ja so ein Symbol mit drei Spiralen, die aus einer gemeinsamen Mitte kommen. Und das war schon ein bisschen die Idee, dass es wie so eine Struktur ist, wie auch dieses zersprengte Familienkollektiv, wie ich es nenne, funktioniert. Es gibt die gemeinsame Mutter und es gibt die drei Töchter, die drumherum spiralieren. Scheinbar jede für sich in sich versunken, aber am Ende natürlich schon.
Ich mag das total. Ich habe das Buch natürlich hier liegen. Eine Stelle fand ich total schön. Ich möchte das, ich finde viele Stellen schön, aber bei der habe ich mir sofort so ein Post-it dran gemacht, warme Nase. Das hat mich sofort, ich weiß nicht, ob du jetzt sofort weißt, welche Stelle das ist, in den Nuancen, die so natürlich tief traurig sind und auch, einfach ist es das erste Trauerjahr, das ist einfach eine harte Zeit natürlich. Es geht ums Überleben, aber es geht eben dann immer mal wieder auch, also diese Geschichte der Geschwister und der Schwestern ist natürlich schwierig. Ja, das Verhältnis ist auch teilweise schwierig. Aber dann gibt es eben auch diese schönen Momente. Und ich lese das einmal ganz kurz vor, weil ich es so schön finde. Bevor ein Kind eine volle Hand Jahre alt ist, kann es sich angeblich an nichts erinnern. Aber Mercedes' warme Nase in meinem Gesicht, wenn ich aufwachte, und ihre geduldige Hand, wenn ich mich unter der Haarbürste sträubte, sind mir noch immer präsent. Sie spielte wenig mit mir, sie kümmerte sich. Da sieht man ja auch, wie die Älteste dann doch ja schon auch eine Care-Funktion hatte und auch bestimmte Rollen übernommen hat. Und das, auch wenn man das vielleicht als kleinste Schwester in manchen Situationen natürlich in dem Moment noch nicht erlebt, man das hinterher schon reflektieren kann und dann eben doch manchmal so Gedankensplitter, Erinnerungssplitter übrig bleiben. Und das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit, dass es da so Momente gibt, wo man so weiß, doch, das habe ich erlebt. Auch wenn man sagt, man erinnert sich da in der Zeit an nichts, das gibt es schon. Und diese schönen Nuancen, die hast du da eben auch immer wieder rausgearbeitet. Ist das für dich dann auch wichtig zu zeigen? Das ist jetzt hier nicht, es geht jetzt nicht darum, dieses Stigma von Menschen nur mit Depressionen oder eben Suizid zu zeigen, sondern eben auch zu zeigen, das ist auch das ganz normale Leben mit all den schönen Facetten.
Das ist vielleicht das Wichtigste, dass es nicht nur eine Seite gibt. Ich glaube, das ist vielleicht eines der Themen in meinem Leben, dass es nicht nur eine Seite gibt und nur eine Perspektive und nur eine Art, wie sich so große Dinge anfühlen, wie war deine Familie oder wie war dein Aufwachsen. Es lässt sich eben nicht einfach runterbrechen. Und ich glaube, das ist auch das, womit diese drei Mädels, sage ich mal, in diesem Roman auch alle ja straucheln mit dem Bild davon, wie sie aufgewachsen sind und wie sie füreinander da waren oder nicht da waren und wie sie das so mit für sich vereinbaren und auch, also zwischen, das kann man vielleicht sagen, zwischen der Ältesten und der Mittleren hat es mal dieses Band, das waren eben gerade die beiden, die du zitiert hast, das hat es gegeben und es gab eben einen Moment, wo das auseinandergebrochen ist und da forschen sie auch nach, so, wir hatten doch das, wie sind wir denn hier gelandet, wo wir so miteinander fremdeln? Also ich würde sagen, dass die in diesem Buch ihre Mutter verloren haben, aber sich selbst und so einander finden. Das ist eigentlich die Bewegung, die passiert. Und das passiert im Übrigen auch viel übers Lachen. Ne? Also zum einen, also es ist das düsterste Thema irgendwie der gewählte Tod und überhaupt der Tod und die Sterblichkeit der eigenen Eltern und die eigene Brüchigkeit. Und dabei geht es ganz viel um Humor. Und auch da habe ich irgendwie auch schon zum Teil hin und wieder mal eine irritierte Reaktion bekommen. Ich glaube, vermute dann, dass das Leute sind, die selbst diese Erfahrungen nicht kennen, also die Erfahrungen mit Depressionen, mit bipolaren Störungen, mit psychisch erkrankten Eltern, mit wie auch immer, oder Familienmitgliedern, dass sie das einfach nicht kennen, weil ich immer glaube, dass da schon der Spruch, wer das nicht witzig findet, da Witze zu machen, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. schon zieht. Also weil du einfach in Situationen, es gibt Situationen, wo du nichts anderes mehr machen kannst, außer nochmal so einen galgenhumorigen Witz zu reißen. Also selbst wenn du dich dann wieder sammelst und dann Wege findest und dann irgendwie dich weiter durchflechtest und kämpfst und hakelst, gibt es einfach wirklich Sachen, wo nur Humor hilft, darüber hinwegzukommen. Und das ist auch was, was diese drei Schwestern, glaube ich, in diesem Roman schnell merken, wo sie doch sonst in ganz vielen Dingen sehr unterschiedlich sind. Der Humor und vor allem der Sprachwitz ist etwas, worüber sie sich dann plötzlich doch verbinden können und wo sie merken, das hat uns alle drei geprägt, auch wenn es quasi in drei verschiedenen Generationen, in drei verschiedenen Zeitaltern, in zwei verschiedenen Ländern war, weil die eine ja noch, die erste noch in der DDR geboren und sozialisiert ist, die zweite so ein Wendekind und die dritte 2004 geboren wurde.
Wow. Du bist aber auch noch in der DDR.
Ich bin 92, also so ein richtiges Nachwendekind, okay. So ein klassisches, genau.
Ja. Es gibt auch noch die anderen Momente natürlich in dem Buch und da war für mich einer auch ganz entscheidend, den ich so fein herausgearbeitet fand und auch glaube ich, weil du gerade gesagt hast, Menschen, die da sowas noch nicht erlebt haben, vielleicht nicht verstehen können. Und das ist dieser Teil, in dem du erst darüber schreibst, wie es ist, wenn hier in diesem Fall jetzt die Mutter eine Depression hat. Und dann wird eben gesagt, aber tatsächlich begreift kaum jemand, wie es ist, direkt daneben zu sitzen, daneben existieren zu müssen, Hinterbliebene zu Lebzeiten. Das an manchen Stellen kriege ich mal selber so ein bisschen Gänsehaut, das habe ich jetzt auch wieder in diesem Fall. Weil das hat mich auch so sofort berührt. Ich muss jetzt sagen, ich war damals so klein bei meinem Papa, ich wusste gar nicht, dass der eine psychische Erkrankung hat. Und da meine Eltern auch getrennt waren, habe ich das teilweise gar nicht so mitbekommen. Aber ich habe auch letztens erst wieder erlebt im Freundeskreis, dass jemand mit einer Depression zu tun hat. Und manchmal merkt man, ich kann jetzt gar nichts machen. Also ich kann jetzt irgendwie versuchen, vielleicht einen Konflikt zu lösen oder möchte das gerne, aber irgendwann geht das auch nicht anders. Also man kann manchmal eben doch einfach nichts lösen, obwohl man so gerne will und man will die Kraft geben und versucht es, aber vielleicht kommt es auch nicht an. Und du hast auch für Zeit Online mal einen Artikel darüber geschrieben, wie das ist, wenn Kinder miterleben, wie Eltern, glaube ich, in dem Fall Depressionen erleben. Und da ist es natürlich einfach ein ganz hartes Thema, dass so ein kleiner Mensch sowas miterlebt und ja nichts machen kann und sich vielleicht sogar noch schuldig fühlt. Warum ist das für dich dann so ein Thema auch jetzt gewesen, dass du das in verschiedenen ja, Formaten, sag ich jetzt mal, auch verarbeitest? Du musst es jetzt nicht auf persönliche Weise beantworten, aber so, warum interessiert dich das so?
Also das, genau, es ist ein ganz persönlich wichtiges Thema für mich und ich habe viel Texte gelesen von AutorInnen, die selbst die Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen machen. Also die bipolar sind, die Depressionen haben und so weiter. Und habe immer das Gefühl gehabt, warum kriegt mich das nicht so? Warum funktioniert das für mich nicht? Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, weil ich glaube, ich eine Angehörigenperspektive brauche. Und die aber in der Form mir schon irgendwie immer noch gefehlt hat. Also es gibt ein tolles Buch von Violette Usman. Das ist eine französische Autorin, die über ihre Mutter schreibt, die auch schon gestorben ist zu dem Zeitpunkt. Die findet zum Beispiel so einen Weg, ihre bipolare Mutter so zu mythologisieren. Also die wird dann eher wie so eine Art Göttin, die so jähzornig und trotzdem gebieterisch ist und so weiter. Da konnte ich schon ein bisschen mehr mit anfangen. Aber ich hatte das Gefühl, das ist was ich versprachlichen möchte, was das heißt und wie sich das wirklich anfühlen kann und wie das eine Person auch prägt. Weil ich dann eben auch in meinem engsten Umfeld immer wieder, also wenn man selbst mit den Themen rausgeht in seinen Freundeskreis, dann kommen die Themen ja auch oft zurück. Das ist, glaube ich, immer so. Und ich habe das eben beobachtet, wie unterschiedlich die Leute mit ihren suizidalen Eltern, mit ihren depressiven Angehörigen, Geschwistern etc., wie die damit umgegangen sind. Ich habe mir angeschaut, was das mit ihnen gemacht hat, wie unterschiedlich sie darüber sprechen. Zum Teil die gleichen beiden Brüder, die völlig unterschiedlich über ihren Vater sprechen, der nicht mehr lebt. So. Und das hat mich irgendwie umgetrieben und ich dachte, das lohnt sich einfach, das festzuhalten, dieses Grundgefühl. Und tatsächlich erinnere ich mich noch, dass meine Lektorin auch an diesem Ausdruck Hinterbliebener zu Lebzeiten so im positiven Sinne hängen geblieben ist, weil das ja auch wirklich so ist, als ob die Personen so ein bisschen wie verschwinden. Also man trauert um Seiten von ihnen, die man verliert zum Beispiel oder die verschüttet sind im besten Fall nur, aber manchmal eben auch nicht mehr da. Man kann das schlecht erklären. Es gibt eben so ein paar bemühte Versuche, ein beliebtes Kinderbuch, no shade an der Stelle, was dann gern empfohlen wird, ist das mit diesem schwarzen Hund. So, mein Vater hat einen schwarzen Hund. Der schwarze Hund ist die Metapher für die Depression und ich fand das immer viel zu niedlich. Weil ich dachte, ja toll, also ein Hallo, ein schwarzer Hund, wie süß. Also schön wäre es, wenn das so harmlos wäre. Für mich war das, stellt sich das eher dar wie so eine, keine Ahnung, so meine Mutter hat eine Affäre mit so einer Person und die sitzt jetzt immer daneben und flüstert ihr so Sachen ins Ohr und die bestimmt auf einmal mit. Die redet mit am Tisch und die mischt sich ins Leben ein. Oder es ist jetzt leider immer schwieriger geworden, noch J.K. Rowling zu zitieren, weil sie sich einfach politisch so problematisch verhält. Aber leider sind die Dementoren aus Harry Potter immer noch ein sehr starkes Bild. Ne? Also irgendwie so Wesen, die sich so von der Freude der Menschen ernähren und die ihnen so wegfressen, bis nur noch die schlechten Gefühle übrig bleiben.
Und die auch plötzlich auftauchen in manchen Situationen.
Genau, die auch gar nicht immer irgendwie, also oft sind die, ich glaube, in Harry Potter ist es so, dass Harry zum Beispiel so sensibel dafür ist, weil ihm so Schlechtes widerfahren ist schon, also weil er irgendwie seine Eltern verloren hat und so weiter. Deswegen ist er so sensibel und anfälliger dafür als andere, die zum Beispiel noch nicht ganz so schlimme Sachen erlebt haben. Aber um das Kindern zu erklären, ist es, glaube ich, schon kraftvoll, weil es natürlich irgendwie, genau, sie tauchen so auf, sie sind nicht richtig greifbar. Man kann versuchen, sich gegen sie zu schützen mit positiven Erinnerungen, aus denen man dann so eine Art Patron erstehen lässt, der einen wirklich beschützt, die eigene Lichtfigur, die man aus sich selbst rausgeholt hat. Das ist schon ein sehr starkes Bild. Aber ich glaube, mich hat so für den Roman auch interessiert, all die Emotionen, die man gegenüber diesen Angehörigen dann auch irgendwie empfindet. Ne? Also alles, es ist ja auch so widerstreitig. Klar ist es irgendwie von außen, aber es macht auch gar keinen Sinn, die Depression oder die Erkrankung komplett von der Person abzuspalten, weil sie natürlich auf eine Art und Weise zu der Person dazugehört. Machen wir uns nichts vor. Also ganz häufig werden die Leute das ja auch nicht ganz wieder los oder so, sondern sie lernen irgendwie mit Teilen davon zu leben und navigieren sich dadurch und werden begleitet, lassen sich begleiten im besten Fall. Aber es macht auch keinen, also nicht unbedingt immer Sinn, so zu tun, als wäre das sowas völlig Fremdes. Und dann ist es natürlich schwierig, weil dann auch Frust entsteht und Wut auf die, zum Beispiel jetzt am Beispiel von Mattea, Wut auf die eigene Mutter, eine tiefe Enttäuschung. Ich habe auch schon Gespräche gehabt mit Leuten, deren Eltern AlkoholikerInnen gewesen sind. Und da scheint es auch so Überschneidungen zu geben. Also so die enttäuschte Erwartungen oder dass man selbst oft die Funktion übernimmt, sich zu kümmern und zu organisieren und oft sehr schnell so scheinbar jedenfalls erwachsen wird. In der Realität ist es immer, fand ich immer das Bild schön, dass wir wie so eine Pflanze sind, die ja auch nicht an jeder Stelle gleich schnell wächst, sondern es gibt halt Sachen, keine Ahnung, da wo die Sonne hingeschienen ist oder so, da wächst es vielleicht mal ein bisschen schneller, aber es gibt noch andere Sachen.
Audiokommentar bei Miko, wachsen gerade die Arme in die Luft.
Ich gestikuliere wild. Ja. Genau, also Teile von uns können dann vielleicht schon so großgezogen sein, auch von den Umständen, aber andere Anteile noch gar nicht. Also man bleibt da ja auch zurück mit einem versehrten Seelenkörper und Körper irgendwie.
Es gibt so Triggerpunkte, wo man dann doch wieder das Kind ist, in dem gewisse Dinge.
Genau, ja, weil ja auch bestimmte Insuffizienzen, also bestimmte Mängel irgendwie da sind, wenn für einen selbst nicht so viel Platz war oder. Ich fand das aber ganz spannend, dem nachzugehen und diesen Empfindungen nachzugehen. Und gerade die Mattea, das ist die jüngste von diesen drei Schwestern, die ist eben wahnsinnig abgeklärt in ihrer Haltung. Ne? Also wenn sie davon erzählt, wie ihr Leben zuletzt war mit dieser Mutter, dass sie eigentlich auf eine Art fast erleichtert ist, obwohl es natürlich schrecklich ist, dass die Mutter nicht mehr da ist, aber sie eben eine Mutter erlebt hat, die schon sehr weg war, sehr abwesend war. Erst wenn man sich das mal wirklich anhört und sich das von ihr wirklich schildern lässt, kann man das, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen.
Mhm. Ich habe anfangs ja dieses Zitat von dir vorgelesen. Ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen du das gesagt hast. Ich habe es auf Instagram entdeckt. Weißt du noch, wann du das gesagt hast? Oder war das einfach ein Interview?
Mich hat die Queer Media Society gefragt, was ich zur Themenlage queeres Schreiben und queere Kunst sagen möchte, ob ich das dazu sagen möchte. Und dazu habe ich gesagt, dass meine Figuren im Prinzip machen dürfen, was sie wollen und schlafen, mit wem sie wollen. Und ich versuche, denen hinterher zu leben.
Mhm.
Und ich finde, dass es genau der Zeit wird, dass die Realität die Kunst imitiert. In dem Fall, genau, das war so ungefähr das Zitat.
Und machst du Kunst, um die Realität zu verändern, wenn man es andersrum dreht?
Ja, also ich lese gerade wieder so ein Buch, was ich vor 10 oder 11 Jahren mal gelesen habe von Mario Vargas Llosa, die Briefe an einen jungen Schriftsteller. Und der sagt, auf jeden Fall alle, die schreiben, schreiben irgendwie gegen was an. Wollen irgendwie eine alternative Realität schreiben oder wollen irgendwie was zeigen. Ich glaube, man entscheidet sich dafür nicht immer so bewusst. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass meine Entscheidung an vielen Stellen ist, zumindest bis jetzt gewesen, schon Dinge zu beschreiben, aber mir auch so eine Welt zu erschreiben. Also ich würde sagen, es war vielleicht beim ersten Buch noch stärker der Fall, aber bei den drei Schwestern von Triskele ist es auch so, vielleicht sind es sogar am Ende Utopieromane, aber so ganz leise Utopien, weil die Leute es schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die, also im Fall von Max und Raik aus Kintsugi darf es dieses queere Paar geben, was 20 Jahre glücklich war, 20 Jahre guten Sex hatte und nie Geldprobleme und was sich liebt und was eine alternative Wahlfamilie gründen konnte und haben konnte. Und es geht nicht um deren sozusagen Coming-out-Stories und Struggles, sondern es geht um das Leben, was sie haben. Und das wollte ich einfach. Ich wollte unbedingt, dass es diese beiden Männer gibt. Und wir haben eben auch Leser tatsächlich, gerade auch junge, schwule Männer, ein paar gesagt, das ist für sie, sind wie so Vaterfiguren für sie, die sie nie hatten. Und das ist es für mich vielleicht auch ein bisschen auf eine Art, so queere Vaterfiguren für mein eigenes Queersein mir erschreiben und mir erschaffen. Und bei Triskele ist es, glaube ich, sind es genau zum einen diese drei Schwestern, die es schaffen, miteinander zu sprechen. Und es sind aber auch drei Generationen von FeministInnen, die schaffen, miteinander zu sprechen und mit Humor ihre verschiedenen Ansichten darüber, wie es sich frei lebt, auszutauschen und zu koexistieren.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich in beiden Büchern sehr so angenehm einfach fand. Ich habe vorhin gesagt, diese Klischees und Stereotype sind nicht da. Auf eine Art ist das vielleicht dann dieser sonst so oft gelesene oder gesehene Konflikt um das Coming Out und der findet in beiden Büchern gar nicht statt, sondern die Personen sind einfach schon queer und dürfen das auch sein. Das ist auf jeden Fall eine Form der Utopie, die ich echt toll finde. Ich habe immer so, also ich frage immer gerne auf Instagram die Leute, ob sie auch Fragen an meine Gäste haben. Mhm. Und die würde ich jetzt so gegen Ende gerne nochmal an dich stellen.
Voll.
Eine Frage war ganz simpel, was liest du gerade? Das hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet. Oder liest du mehrere Dinge gleichzeitig?
Ich versuche jetzt mehrere Dinge gleichzeitig zu lesen, weil ich mich sonst sehr, ich bin null religiös aufgewachsen, aber halte mich sonst immer protestantisch an ein Buch. Und das ist aber manchmal ganz schwer, weil dann ist das eine Buch vielleicht zäh und dann lese ich ewig lange kein Buch fertig. Ich habe jetzt gerade eine intensive Gabriele Terget-Phase hinter mir.
Kenne ich gar nicht.
Es ist eine, die ist so vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden. Die hat in den 20ern so Gerichtsreportagen geschrieben in Berlin. Eine jüdische Autorin. Und die hat aber vor allem einen Familienroman geschrieben, der damals gar nicht so erfolgreich war, aber so vor ein paar Jahren wieder sehr hoch gejubelt wurde. Effingers, ein Familienroman, der von 1870 bis 1944 in Berlin spielt.
Okay.
Aus der Perspektive einer jüdischen, intellektuellen, / bürgerlichen Familie. Ganz, 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 ganz toll. Habe ich übrigens auch, so wie du, bimedial konsumiert.
Bimedial ist gut.
Das heißt, ich habe, die Kapitel sind sehr schön zackig kurz, weil die Terget war Journalistin. Die schreibt irgendwie sehr auf den Punkt und sehr lebhaft. Und das kann man sehr gut abwechselnd lesen und hören. Und das hat mich sehr lange begleitet. Gerade im Urlaub haben wir auch viel gehört. Tatsächlich diese Lücke von Meyerhoff nochmal gehört. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Ein Memoir von Joachim Meyerhoff über seine Großeltern. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Kann ich auch sehr empfehlen zu hören, weil er das selbst live komplett eingelesen hat. Und das ist fantastisch, wie er seine eigene Großmutter imitiert. Das kann einfach niemand wahrscheinlich so gut wie er. Und witzigerweise, weil ich ja, das sage ich noch, vielleicht dazu, ich muss es kurz rauskramen. Moment, Hörspieleffekt.
Ja.
Das habe ich gerade erst angefangen. Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe viele Texte schon gelesen von Leuten, die Depressionen kennen. Und jetzt lese ich gerade von Benjamin Mark, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Im Surkamp Verlag erschienen und es sind so Tagebuch-eske Beobachtungen aus der Psychiatrie. Ich bin noch gerade erst ganz am Anfang, aber es ist super gut. Also bis jetzt bin ich tatsächlich ganz, ganz begeistert.
Der Titel ist auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Ja, und ich kann mal so ein Mini-Stückchen vorlesen, gerne, weil ich das jetzt auch schon mehrfach Leuten vorgelesen habe, so zum Thema, wie schwer man Bilder findet, auch für diese Erkrankungen. Benjamin Mark macht das so. Depressionen sind schlau. Sie machen es sich in deinem Kopf bequem und tun so lange so, als wären sie ein Teil von dir, bis du es glaubst. Und dann sind sie es auch. Ganz schön heiß heute. Ich hätte Lust auf ein Eis. Ein Eis also. Ja, genau. Lässt deine Familie im Stich, machst es dir mit einem leckeren Eis gemütlich, versteckst dich im Krankenhaus vor deinem Leben, vor deiner Verantwortung als Vater, vor deiner Verantwortung Friederike und deinen Kollegen gegenüber und feierst deine Wehwehchen noch mit einem leckeren Eis. Einer wie du sollte gar nicht hier sein dürfen. Und wenn du schon mal darüber nachgedacht hättest, dich hier ein bisschen anzustrengen, dann wärst du auch längst nicht mehr hier. Aber was sollte ein Waschlappen wie du da draußen schon machen? Bleib halt hier. Verkriech dich weiter mit deiner peinlichen kleinen Traurigkeit und bemitleide dich selbst. Typen wie du bringen mich zum Kotzen. Ja, also das...
Danke. Das war voll der schöne Moment jetzt nochmal zum Abschluss, weil es wirklich, du auch eine wahnsinnig tolle natürlich Lesestimme hast. Und das ist so bildstark.
Ja, verkriech dich vor deinem Leben mit einem leckeren Eis.
Ja.
Die Depression ist echt ziemlich fies und scharfzüngig in Benjamin Marks Fall, so wie er wahrscheinlich selber auch sein kann. Mhm. Wahrscheinlich ist unsere Depression ungefähr genauso talentiert wie wir selber.
Mhm.
Schrecklicherweise.
Ja. Ich gehe jetzt einfach mal über. Ich weiß gerade nicht, wie ich diesen Cut retten soll. Deswegen gehe ich mal über zur nächsten Frage. Ist mal so ein bisschen so eine Community-Frage jetzt.
Ja, voll.
Wie schwer war es, das zweite Buch zu schreiben?
In welcher Einheit?
Vielleicht ist die Frage so gemeint, dass man wahrscheinlich, wenn man so ein erfolgreiches Debüt hatte, ist wie wenn man so den Number One charted hat, dann diesen Druck spürt, das zweite zu schreiben. So würde ich es jetzt verstehen vielleicht.
Ja, mein Partner ist immer genervt, wenn ich dieses Zitat von der Gilmore Girls Autorin Amy Sherman Palladino bringe. Sometimes you only get one.
Ah.
Aber die hat ja auch Marvelous Mrs. Maisel geschrieben und das ist ja gerade super erfolgreich. Deswegen sometimes also you get two. Ich habe schon mich erst wieder so rangerobbt ans Schreiben mit so kürzeren Erzählungen. Und dann war das Schreiben selber gar nicht so das Problem, weil ich das ja, wie gesagt, mache, um irgendwie klarzukommen. Also mir geht es einfach besser, wenn ich an was arbeite. Viel schwieriger war, das zweite Buch zu publizieren. Das war tatsächlich in vielen Punkten bitter. Ich bin auch einfach sehr kritisch. Ich sehe immer mehr dann das Schlechte als das Gute. Ich weiß zwar, dass es irgendwie, dass Triskele auf Social Media sehr sichtbar war und so weiter, aber ich weiß, dass es halt nicht diesen Wahnsinn erlebt hat wie das erste Buch. Es ist nicht auf irgendeiner Shortlist gelandet und so. Und das war hart. Also irgendwie da drauf klarzukommen, auch wenn man sich das tausendmal vorher vernünftig sagen kann und sagen kann, dass das Timing ist und dass es jetzt nicht notwendigerweise was über die Qualität des Buches aussagen muss. Ja, muss man sich trotzdem damit irgendwie vereinbaren lernen und damit klarkommen lernen und da auch einfach drunter leiden, dass man am Ende eben doch was publiziert und was rausgibt und dann natürlich irgendwie hofft, dass irgendwas zurückkommt. Das war schon sehr, sehr hart. Da hat viel mit anderen Leuten, die das kennen, drüber reden geholfen. Gerade auch Kolleginnen, die das kennen, wenn man als junge Autorin so einen Überraschungserfolg landet und dann plötzlich mit dem zweiten Buch vielleicht auch nicht mehr so interessant ist, weil man kann ja nicht neu entdeckt werden, weil man ist ja schon da. Und so, das hat geholfen. Ja, viel darüber reden und merken, dass es allen schlecht geht.
Guter Tipp. Hast du manchmal darüber nachgedacht, ob es auch daran liegt, dass im zweiten Roman eben Frauen die Protagonistinnen sind und im ersten Männer Protagonisten waren und die vielleicht dann auch eher mal von Männern gelesen werden?
Es gab, also es gibt einen Mann in Triskele, so richtig. Also es gibt so ganz am Rande auch andere, aber es gibt eigentlich nur einen, nämlich Till, den ehemaligen Mitbewohner der Ältesten der Schwestern. Der Eulenspiegel, sage ich immer gerne, in diesem Kartendeck. Und der ist auch wichtig und ich mag den sehr, aber es geht eben hauptsächlich genau um dieses Panorama von Frauenfiguren. Und es gibt tatsächlich natürlich einen Kritiker, der gesagt hat, der ein großer Fan von Kintsugi war und der gesagt hat, er mochte die Figuren so gerne im ersten Roman und im zweiten. Interessiert ihn das alles nicht, wenn es um, ich zitiere, Menstruationsprobleme geht? Das ist ihm egal. Nur eine Figur aus dem Roman, aus dem zweiten, die hat ihn interessiert und ihr könnt euch denken, dass es sich um den einzigen Mann handelte. Den fand er irgendwie dann doch ganz vielversprechend eigentlich im Vergleich zu den anderen Figuren, die alle Frauen sind. Das ist natürlich total enttäuschend. Es gibt viele Männer, die, glaube ich, auch immer noch nicht mitreflektieren, dass sie nicht lernen mussten, sich mit allen möglichen anderen Figuren zu identifizieren. Du und ich zum Beispiel haben einfach gelernt, dass wir uns auch mit, weiß ich nicht, Huckleberry Finn identifizieren können Und das ist jetzt also unsere, nichts dem im Weg steht, dass wir uns einfach einfühlen können. Und das ist natürlich irgendwie ein bitterer Beigeschmack. Natürlich gibt es aber auch Romane, in denen Frauenfiguren wichtig sind, die super erfolgreich sind. Von daher kann man das Argument auch nicht so völlig 100% durchziehen. Aber im Vergleich vom ersten zum zweiten Roman würde ich schon sagen, er wird auch nicht so stark als queerer Roman wahrgenommen, würde ich sagen, wie der erste, obwohl die Figuren queer sind und das auch zur Sprache kommt. Aber es ist eben kein schwules Paar. Ja, das wird schon anders wahrgenommen. Aber das, da lebe ich damit. Und manchmal werde ich dann eingeladen zu einem queeren Buchfestival und bin froh. Und dann kann ich endlich drüber reden, wie lesbisch und bisexuell und vielleicht nicht binär diese drei Schwestern eigentlich auch sind.
Ja, vielleicht kommt dann noch die andere Welle des Verständnisses für den Text. Dann, das ist ja wahrscheinlich eine ganz übliche Frage, wenn man mal eine Autorin vor sich sitzen hat. Was motiviert dich beim Schreiben? Und da stand in Klammern Stille oder Musik oder...
Ach so, ah ja, okay, so eine richtig arbeitspraktische Frage. Ich habe immer eine Playlist zum Roman, aber das mehr so für Illustrationen im Kopf, würde ich sagen. Also einfach, man hat ja eh so verschiedene Stücke, die einem vielleicht durch das Jahr hinweg so begegnen und manche bleiben irgendwie hängen. Und ich habe schon immer so Listen mit Tracks, die irgendwie die Stimmung, die ich mir fürs Buch wünsche, irgendwie gegriffen bekommen. Und die gibt's, aber das höre ich beim Schreiben eigentlich nicht so richtig, sondern ich höre das beim Rumlaufen. Ich höre das, wenn ich über die Ringstraße fahre auf Island. Also mich begleitet das dann. Aber tatsächlich ist auch nicht so richtig Stille, wenn ich arbeite, weil ich selber total viel laut vorlesen muss. Mir selbst. Das ist meine einzige eingebaute Möglichkeit, intuitiv zu überprüfen, ob das mein Text ist und ob der passt und ob das rhythmisch und melodiös und auch inhaltlich stimmt. Deswegen bin ich oft heiser beim Arbeiten.
Und dann vielleicht auch doch nicht so oft in Cafés, weil du dann allen laut vorlesen
würdest. Ja, ich hatte tatsächlich auch so einen tollen Atelierplatz und habe aber gemerkt, es ist mir eigentlich auch zu peinlich, hier vor den anderen Leuten irgendwie meine Sätze laut vorzulesen. Deswegen, und die Katzen sagen halt nichts. Deswegen kann ich es gut zu Hause machen. Die sind ein stummes Publikum. Und genau, ich stehe auch viel. Also ich habe tatsächlich so, und das kann man vielleicht, das ist vielleicht ein interessanter Einblick, ich habe nicht so einen antiken Schreibtisch, den ich irgendwie von meinem Urgroßvater geerbt habe, sondern ich habe einen schönen, ästhetisch ansprechenden, aber einen fahrbaren Arbeitstisch, an dem man auch stehen kann, weil ich nämlich beim Sprechen vorzugsweise stehe. Deswegen höre ich meistens mich selber.
Und schreibst du direkt mit Computer oder schreibst du manchmal auch noch mit der Hand?
Erstmal? Ja, ich habe auch noch ganz oldschool ein Notizbuch, das hatte ich eben als Schülerin auch schon. Wie gesagt, hatte ja keine App, wo ich unterm Tisch, unter der Schulbank schon so schreiben konnte. Ich habe das immer noch, ich finde das auch gut, wenn man weiß, was man eigentlich vorhat, aber man hat irgendwie so Schreibhemmungen, dann geht es manchmal besser mit der Hand. Also dann gehe ich auch manchmal irgendwo wirklich hin, trinke einen Kaffee, schreibe eine Szene runter und arbeite dann damit oder so. Das habe ich schon. Ich habe aber auch den Rechner, an dem ich hauptsächlich dann wirklich Sachen zusammenbringe. Und da habe ich auch so eine Art digitalen Zettelkasten, also wo ich auch Sachen sammle und so. Es ist schon alles viel digital, aber es gibt immer mindestens ein Notizbuch, was ich halt so mitschleife. Und das macht mich schon auch nervös, wenn ich das nicht mitnehme, weil ich dann immer denke, nein, ich darf es nicht vernachlässigen. Es wird sonst böse und dann habe ich keine Ideen mehr. Das stimmt nicht, aber so ein bisschen Aberglaube.
Ja. Kommt dann vielleicht von den Manga-Filmen, diese Idee des Buches,
was da mit der Zauberkraft hat. Ach, denkst du an dieses, wie heißt es denn, Note? Ja, egal, es gibt auch so einen, wo sich das Buch dann so rächt, naja, vielleicht.
Da habe ich gerade, glaube ich, nicht dran gedacht. Ich hatte einfach so eine Idee von so einem Zauberwesen. Ich frage meine Gäste oder Gästin oft im Vorfeld, dich habe ich jetzt so akut vorher nicht mehr angeschrieben, ob ihr eine Weisheit habt, ob ihr die mitbringt. Du hast jetzt heute hier schon so einige genannt, deswegen ist es vielleicht gar nicht notwendig. Aber gibt es so die eine Weisheit, die dir hilft in deinem Arbeiten oder wo du auch denkst, das hat mir mal jemand gesagt, das hat mir wirklich überhaupt gar nicht geholfen, also so die Anti-Weisheit?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Wir haben schon viele Leute kluge Sachen gesagt und manche sage ich dann auch immer mal wieder. Eine Sache, die ein Mentor, den ich auch wirklich so nennen würde, mir mal mitgegeben hat in einem Krisenzustand, also sowohl arbeitstechnisch als auch generell, die ist ganz basal, aber die hat mir trotzdem geholfen. Das war im Zweifelsfall nur drüber nachdenken, was kann ich von jetzt bis morgen früh machen, um an mein Ziel zu kommen. Sei das Ziel, es soll mir besser gehen, sei das Ziel, ich will dieses Buch schreiben, sei das Ziel, ich will irgendwas anderes erreichen. Einfach nur kurz durchatmen und überlegen, was schaffe ich von jetzt bis morgen früh.
Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Und damit bedanke ich mich bei dir, Miko, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich bedanke mich an dieser Stelle auch wieder bei Silvia Klaus, die mir beim Schnitt dieser Folge geholfen hat. Das hier ist eine Indie-Produktion, deshalb lebt der Podcast davon, dass ihr ihn mit hoffentlich 5 Sternen bewertet und auch mit anderen Menschen teilt. Feedback könnt ihr mir immer auf Instagram senden an isabel-rogge und per Mail an hi@halbweisheiten.com. Ciao. Bis zum nächsten Mal.